Fünftens die Weiblichkeit bei Freud, Kritik an der Anthropologie. Nicht nur bezüglich des Subjekts wird Freud zum Anwalt der Gesellschaft, in der die Menschen leben, die er zu heilen versuchte. Für Freud sind der Kastrationskomplex, der Ödipuskomplex und der Penisneid Teil der natürlichen Entwicklung jedes Mädchens zur Frau. Schicksalshaft entfaltet sich die Weiblichkeit als Folge des anatomischen Geschlechtsunterschieds. Die Bewältigung jedoch ist subjektives Schicksal. Freud begreift den aus dieser Entwicklungsabfolge resultierenden weiblichen Geschlechtscharakter wiederum als natürlich. Indem Freud Schicksal als Natur missversteht, sitzt er einer Verschleierung auf. Der gesellschaftliche Charakter des Dinglichen, in diesem Fall körperlich-menschlichen, wird nicht erkannt. Für Freud ist Körperlichkeit nicht gesellschaftlich verortet. Er vertritt ein ahistorisches Menschenbild. Der natürliche Körper scheint für ihn an sich gegeben zu sein. Jedoch ist Natur und so auch der menschliche Körper immer schon gesellschaftlich und historisch vermittelt. Stets erfahren die Menschen eine geschichtliche Natur und eine natürliche Geschichte. Das heißt, dass schon das Naturverständnis, und das umfasst auch das subjektive Körperempfinden, immer schon gesellschaftlich vermittelt ist. Dass es in einem bestimmten objektiven Rahmen stattfindet, welcher der subjektiven Wahrnehmung eine Richtung weist. Der modernen patriarchalen Gesellschaft wiederum ist es eigentümlich, ihre geschichtliche Entwicklung zu vergessen und sich als ewig und unveränderlich, somit als natürlich, zu setzen. Gesellschaft wird bei Freud nicht explizit thematisiert. Vielmehr wird sie blind als gegeben vorausgesetzt. Dieser Blindheit gegenüber der gesellschaftlichen Bedingtheit und den objektiven gesellschaftlichen Prozessen ist wohl seine Neigung zur Ontologisierung, das heißt dazu, die in der psychoanalytischen Therapie aufgefundenen psychischen Strukturen, gemeint sind hier der Trieb, das Ich, das Es und das Über-Ich, und Inhalte, beispielsweise das Inzesttabu, als natürlich zu setzen, sie als zum Wesen des Menschen zugehörig zu erklären. So geht nun Freud davon aus, dass sich anatomische Geschlechtsunterschiede psychisch niederschlagen müssen. Psychologische Entwicklungen werden von Freud als Folge anatomischer Gegebenheiten interpretiert. In diesem Kontext wurde und wird ihm häufig richtigerweise die biologische Erklärung sozialer Sachverhalte vorgeworfen. Die gesellschaftliche Minderwertung und Geringschätzung der Frau sowie die Überlegenheit des Mannes ergeben sich laut Freud aus der Kastration, welche für ihn eben eine solche anatomische Gegebenheit darstellt. Für Freud ist Weiblichkeit letztlich biologisch vorbestimmt. Aber, und das zeichnet ihn auch in gewisser Weise auch aus, es muss eine bestimmte Abfolge psychosozialer Prozesse erfolgen, damit sie sich entfalten kann. Indem er gesellschaftlich erzeugte Geschlechterzuschreibungen dann doch aber als anatomisch angelegte begreift, zementiert Freud diese Geschlechterzuschreibungen. Freuds starker Hang, das gesellschaftliche Schicksal der Frau zu naturalisieren, wurde häufig von Feministinnen angegriffen. Beispielsweise reagierte die bekannte Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich-Nielsen auf die biologischen Erklärungen Freuds mit der Richtigstellung seiner anatomischen Voraussetzung mittels aktuellerer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie widerlegt auf deren Grundlage die von Freud als Folge der Anatomie verstandene Entwicklungsnotwendigkeit der Frau, sich von der Männlichkeit zur Weiblichkeit wenden zu müssen, da die Frau mit einer primären Weiblichkeit zur Welt komme. Schon das Embryo ist in seinen ersten Lebenswochen laut Mitscherlich weiblich. Daher stellt es sich für die Frau nicht die Aufgabe, ihr Geschlecht wechseln zu müssen. Den Penisneid erwürbe das Mädchen dennoch, aber nicht aufgrund eines minderwertigen Organs, sondern weil es sozialisationsbedingt keine inneren Repräsentationen von seinem Geschlechtsorgan aufbauen konnte. Eltern, nahe Bezugspersonen als Vertreter der Gesellschaft behindern in dieser Sozialisationsauffassung die Entfaltung der angeborenen und vollständigen Weiblichkeit. So kommt das Mädchen zum Penisneid aufgrund Brüdererziehung und weil es die beobachteten größeren Freiheiten des Jungen auf dessen Geschlechtsorgan zurückführt und ihn daher darum beneidet. Getragen wird diese Kritik an Freud von einem Verständnis von Gesellschaft, nachdem diese sich über einen als natürlich gedachten Menschen stülpt und lediglich böse äußerlich auf ihn einwirkt. Dagegen ist zu halten, dass das Mädchen die gesellschaftliche Stellung der Frau nicht direkt, sondern körperlich vermittelt im Prozess der Sexualunterdrückung erfährt. Erst als Erwachsene kann sie die bis dahin nur subjektiv verschleiert erfahrenen, aber dennoch objektiven patriarchalen Strukturen reflektieren, also gedanklich durchdringen. Es kann nicht um eine Soziologisierung, das heißt um rein gesellschaftlich rationale Erklärungen der Psychoanalyse gehen. Der Freudsche Satz, irgendeinmal macht das Mädchen die Entdeckung seiner organischen Minderwertigkeit, lässt sich nicht, und darauf weist die Feministin Carol Hagemann weithin, einfach in die Aussage der Feministin Kate Millett, das kleine Mädchen macht die Entdeckung seiner gesellschaftlichen Unterdrückung, verschönernd umdeuten. Denn selbst die erwachsene Frau erlebt ihre gesellschaftliche Minderstellung und Unterdrückung meist unaufgedeckt. Die patriarchale Gesellschaft erscheint als ein natürlicher, zeitloser und geschichtsloser Schicksalszusammenhang. Und so ist das, was das Mädchen erlebt, das Gefühl, dass ihr etwas fehlt, was einen vollwertigen Menschen ausmacht. Die in einer Gesellschaft herrschenden Verhältnisse werden von den in sie hineingeborenen Menschen als Strukturen des menschlichen Lebens schlechthin erfahren und nur spät und mühsam relativiert. Für den Einzelnen ist die Struktur vorgegeben. Dass er an ihr unbewusst mitstrickt, ist für ihn nicht direkt erfahrbar. Indem das Mädchen sich als geschlechtslos begreift, erkennt es die Schicksalshaftigkeit seiner gesellschaftlichen Stellung. So sicher es ist, dass ihr nie ein Penis wachsen wird, so sicher ist auch, dass sie die inferiore Stellung nicht verlassen kann. Nicht solange die patriarchale, warenproduzierende Gesellschaft existiert. Was Hagemann Weit gewissermaßen auf dem Boden der Psychoanalyse vorbereitet, nämlich dass sich das Ernstnehmen und gegen den Strichbürsten des Freudschen Penis-Neid-Theorems führt die feministische Religionswissenschaftlerin und Freud-Kritikerin Renate Schlesier auf gesellschaftlichen Boden fort. Gesellschaftlichkeit begreift sie nicht als etwas dem Einzelnen Fremdes und Übergestülptes, sondern es handelt sich bei ihr um eine vermittelte Gesellschaftlichkeit, die sich im Individuum selbst, in seinen Trieben und Triebschicksalen anzeigt. Schlesier versteht den zum Phallus gewordenen Penis. Phallus bedeutet hier in dem Fall eben abgeschnitten, also sozusagen die Symbolisierung, das ist der Penis des Kastrationskomplexes. Schlesier versteht den zum Phallus gewordenen Penis als Verdinglichung der verstümmelten Sexualität, nicht nur der Frau, sondern auch des Mannes. Sie begreift den Phallus als Fetisch, der ein Verhältnis sichtbar macht, das sonst nicht greifbar ist. Am Körper beider Geschlechter wird ihr ein sexualisiertes Verhältnis in verdinglichter Form dargestellt. Freud beschreibt somit die weibliche Entwicklung als eine der Desexualisierung und legitimiert damit die patriarchale Gesellschaft, deren Stabilität sich über die Triebumleitung und Triebunterdrückung erst herstellt. Freuds Texte zur Weiblichkeit verschleiern den ebenfalls von harten Brüchen gezeichneten Werdegang des polymorph perversen Jungen zum triebsublimierenden Mann. Er beschreibt eine Entwicklung der Trieb- und Bedürfnisunterdrückung, die für beide Geschlechter normal und gesund sei. Er affirmiert diesen Zustand als kulturelle Errungenschaft und affirmiert diese Zumutung dieses Umgangs mit Körperlichkeit und Sexualität. Damit ist Freud per se kein Kritiker der psychischen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, die er vorfindet. denn Kritik hat die Einsicht, dass es sich bei dem zu kritisierenden Gegenstand um Ausdrücke eines gesellschaftlichen Verhältnisses handelt, nicht um Natur. Erst dadurch werden sie veränderbar. Freud ist nicht vorzuwerfen, dass er das konkret Gesellschaftliche vernachlässigte, sondern dass er sich allzu leicht beim gesellschaftlichen Ursprung jener Abstraktheit beruhigt, bei der Starrheit des Unbewussten, die er mit der Unbestechlichkeit des Naturforschers erkennt. Die Verarmung durch endlose Tradition des Negativen hatte er als eine anthropologische Bestimmung hypostasiert. Geschichtliches wird invariant, Seelisches dafür zur historischen Begebenheit. Beim Übergang von den psychologischen Imagines zur geschichtlichen Realität vergisst er die von ihm selbst entdeckte Modifikation alles Realen im Unbewussten und schließt darum irrig auf die faktische Begebenheit wie den Vatermord durch die Urhorte. Der Kurzschluss zwischen Unbewussten und Realität verleiht der Psychoanalyse ihre apokryphen Züge. Eine Theorie vom Subjekt wird erst zur Kritik, wenn der Mensch als ein gesellschaftlich und historisch bedingtes Wesen verstanden wird. Der Psychoanalytiker Bernhard Görlich wirft Freud vor, seine eigenen Einsichten unterschätzt und sich darum der Aufgabe, das Vermittlungsproblem individueller und gesellschaftlicher Strukturen genauer zu fassen, entzogen zu haben. Die Folge davon ist Psychologismus. Das heißt, Freud schloss von den vorgefundenen psychischen Konstellationen des Einzelindividuums reduktionistisch auf überindividuelle Sachverhalte. Damit droht die dem praktischen psychoanalytischen Vorgehen aufgenötigte Anerkennung der Bedeutung sozialer Faktoren wieder aus dem Blick zu geraten. Ja, werden diese Einsichten verstellt durch den groß angelegten Entwurf eines scheinbar vollständigen Erklärungsangebots, eben des Zusammenspiels biologischer Grundkonstanten und der Auseinandersetzung antagonistischer Naturprinzipien, die mit realer Geschichte und konkreter Gesellschaft aber kaum mehr vermittelbar erscheinen. Mit seiner Erklärung der Minderwertigkeit der Frau über den anatomischen Mangel verstellte Freud sich und anderen den Blick auf die gesellschaftlichen Ursachen der inferioren Stellung der Frau. Das Verhältnis zwischen Kultur und Natur gestaltet sich für Freud so, dass die Kultur auf der Natur ruht, sozusagen aus ihr herauswächst. Dennoch gelingt es ihm, die Leiden der Menschen an der Triebunterdrückung zu diagnostizieren. Nur sind seine Mystifizierungen dieses Leidensprozesses im geschichtlichen und kulturellen Kontext erst zu entschleiern. Wir haben es niemals mit Sinneserlebnissen überhaupt zu tun, sondern stets nur mit solchen, die uns im praktischen Kontakt mit Natur und Gesellschaft zuteil werden. Freud suchte nach Tatsachen, und dem ist entgegenzuhalten, dass diese Tatsachen nie ursprünglich, sondern immer gesellschaftlich vermittelt sind. Indem Freud gesellschaftlich erzeugte Geschlechterzuschreibung als anatomisch angelegte begreift, zementiert Freud diese. Seinen aufklärerischen Anspruch, das Ich vom Es freizusetzen und der Freisetzung des Subjekts vom Getriebenwerden durch unbewusste Prozesse, wird er dadurch nicht gerecht. Für die Gesellschaftskritik ergibt sich so die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, seine Methode auf seine inhaltlichen Vorgaben anzuwenden und derart die Aufklärung mit dem Ziel, die Menschen von ihrer Abhängigkeit und Getriebenheit zu befreien, weiterzutreiben.